Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf heute, dass ich euch was referieren darf zum Thema Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit. Keine Ahnung, was ihr für Erwartungen habt, mit was für einer Vorstellung ihr heute in diese Großgruppe gekommen seid. Ich habe ein bisschen gekämpft, was ich euch erzählen kann, weil es gibt so viel, was man sagen kann. Ich zeige euch mal ein bisschen was. Und zwar, das waren so die Grundlagen, mit denen ich gearbeitet habe heute. Es gibt ein Buch, das heißt Gott der Gerechtigkeit. Das ist ein Kleingruppenmaterial von IJM, eine sehr, sehr spannende Organisation. Es gibt eine Studie von Compassion, die haben so ein Kinderhilfsprogramm, wie Christen über Armut denken. Super spannend. Und es gibt sehr bekannt die Micha-Initiative, die bringt immer mal wieder verschiedene Kurse raus. Und da habe ich mir auch sehr viel geklaut da drauf, ehrlich gesagt. Und all diese Dinge und Kurse haben ganz unterschiedliche Bibeltexte verarbeitet und belichten das Thema immer von einer anderen Seite, weil es ein sehr, sehr komplexes Thema ist, könnte man sagen. Es gibt diese Gerechtigkeitsbibel, die habe ich euch mal mitgebracht, in dieser Gerechtigkeitsbibel vom Brunnen Verlag, und der Werbeblock ist gleich vorbei übrigens, ist jede Stelle rot markiert, die im weitesten Sinne was mit Gerechtigkeit zu tun hat. Und es ist schon sehr viel rot. Es gibt insgesamt 3000 Stellen in dieser Bibel, die rot markiert sind, weil es da im weitesten Sinne um Gerechtigkeit, um Nachhaltigkeit geht. Das ist ein bisschen verrückt, wenn man bedenkt, dass es so manche Themen, wo so 5 Bibelstellen dazu existieren, so ein Riesending in der Christenheit ist. Und so ein großes Thema, wo es vielleicht ein bisschen an unsere eigene Lebensstilgestaltung geht, doch gar nicht so gerne diskutiert wird unter Christen, finde ich sehr, sehr spannend. Wie ihr gemerkt habt, schlägt mein Herz sehr für dieses Thema. Aber ich bin da nicht einfach, es hat nicht irgendwie einen Schalter umgelegt bei mir, sondern ich bin da einen Prozess gegangen. Wenn mir vor 10 Jahren jemand erzählt hätte, dass ich mal ein Dings über Nachhaltigkeit mache, dann hätte ich den ausgelacht so, weil ich mir das da gar nicht hätte vorstellen können. Aber Gott hat was in mir angestoßen und hat irgendwie einen Prozess angefangen, den ich dann auch aktiv mit ihm gestaltet habe. Ja, ich habe mich in Dinge reingedacht, habe Sachen gelesen, habe Dokus geschaut, habe mich an diversen Sachen abgearbeitet. Und es hat mich tatsächlich in dem Entschluss bestärkt, dass es ein Thema ist, das Gott sehr, sehr wichtig ist und dass er sehr weit oben auf seiner Agenda hat. Und deswegen sollte es, glaube ich, auch in meinem Glauben, in unserem Glauben eine Rolle spielen. Und bevor wir jetzt gleich zusammen in die Bibel schauen und was die Bibel zu diesem ganzen Thema sagt, werde ich euch ein paar Definitionen sagen, damit wir alle irgendwie wissen, wovon wir eigentlich reden, weil es ist ja schon sehr diffus, was alles an Schlagworten irgendwie kursiert. Deswegen definiere ich euch mal Sachen, wie sie ich verstehe und warum ich sie so verstehe, bevor wir dann die Bibeltexte anschauen. Das Erste ist, wenn wir über Gerechtigkeit sprechen, ist ganz, ganz wichtig, dass wir das als Christen in einem bestimmten Bewusstsein tun. Wir machen das immer unter Berücksichtigung von Gottes Gerechtigkeit. Wir glauben an einen gerechten Gott, an einen guten Gott. Und wenn ich über Gerechtigkeit rede, dann mache ich das, weil Gott gerecht ist. Nicht, weil ich gerecht wäre oder weil wir menschlich irgendwie gerecht sein könnten. Wir sind nicht zu gerechtem Handeln in der Lage, aber Gott befähigt uns zu einem gerechten Verhalten, weil er Gerechtigkeit überhaupt ist. Wenn ich in meinem Bibellexikon den Artikel zur Gerechtigkeit aufschlage, dann ist er ungefähr eine Seite lang, was sehr viel ist in einem Bibellexikon. Und das Wichtigste aber ist da tatsächlich, dass Gerechtigkeit nichts Abstraktes ist. Es geht nicht um ein Dogma oder um ein Gesetz, wenn wir von Gerechtigkeit reden, sondern Gerechtigkeit von Gott gesehen bedeutet immer Verhältnisbestimmung. Es geht immer um Verhältnisbegriff. Gerechtigkeit hat immer was mit unserem Verhalten einer anderen Person gegenüber zu tun oder einer Personengruppe. Und auf Gott bezogen heißt, dass Gottes Gerechtigkeit bedeutet, dass er zu seinem Wort steht, dass er seine Zusagen hält und dass er aus dieser gerechten Position, weil er zu seinem Wort steht, weil er gerecht handelt, heraus Gerechtigkeit fordern kann von Menschen. Weil Gott in der Lage ist, weil er gerecht ist, kann er Gerechtigkeit fordern. Und an diesem Gerechtigkeitsbegriff müssen wir uns messen lassen. Der zweite Begriff, den ich definieren möchte, ist Ganzheitlichkeit. Auf den ersten Blick hat er gar nicht so viel mit dem Thema zu tun, aber auf dem zweiten sehr viel. Weil immer wenn die Bibel von Gerechtigkeit spricht, dann macht sie das auf eine ganzheitliche Art und Weise. Die Sicht auf Gerechtigkeit ist viel mit unserem Menschsein überhaupt verknüpft. Ja? Wenn ihr an die Schöpfung denkt oder woraus wir Menschen bestehen sozusagen. Der Mensch wurde von Gott als Ebenbild geschaffen und besteht aus mehreren Teilen, nenne ich es mal. Ja, wir bestehen aus einem Körper, aus einer Leiblichkeit, wir bestehen aus Seele, aus einem Charakter, aus dem Wesen, das wir sind. Und wenn Gott uns anatmet und wir lebendig werden, dann haben wir den Heiligen Geist. Und so können wir überhaupt erst leben. Es geht also Gott bei der Schaffung der Menschen schon und auch bis heute hin nicht um irgendwie nur Geistliches oder nur um einen Teil, sondern es geht ihm immer um den ganzen Menschen. Er bemüht sich immer um den gesamten Menschen. Ja, Nachfolge, wenn wir Jesus nachfolgen, soll das all unsere Lebensbereiche umfassen und nicht irgendwas ausklammern. Es geht immer um den Alltag, nicht nur um den Sonntag. Es geht nicht immer nur um unsere Gottesbeziehung, sondern auch um die Beziehung zu anderen Menschen und eben auch zur Schöpfung. Ganzheitlichkeit ist eben was Ganzes, so was alle Bereiche irgendwie betrifft. Und diese Ganzheitlichkeit hängt mit dem Wort Shalom ganz eng zusammen. Schon damals, als Gott die Welt gemacht hat, hatte er den Shalom im Blick. Shalom beschreibt ein versöhntes Beziehungsmiteinander, könnte man sagen. Das ist zum einen die Beziehung zu Gott, ja, dass wir da in einem guten Verhältnis mit Gott unterwegs sind. Die Beziehung zu uns selber, zu dem, was wir sind, aber auch die Beziehung zu unseren Mitmenschen und zu unserer Umwelt wird von diesem Shalom umfasst, den wir gerne mit Frieden übersetzen, aber der viel, viel mehr heißt, weil es um den ganzheitlichen Frieden geht, der all diese Beziehungsebenen durchdringt. Und das ist ein Frieden, den wieder nur Gott schaffen kann. Das sehen wir am Kreuz, das erleben wir am Kreuz. Und deswegen ist es Gottes Anliegen, dass diese Versöhnung, die möglich ist, für alle sichtbar und erlebbar wird. Versöhnung auf allen Beziehungsebenen, eben zu uns, zu anderen Menschen, zu Gott, zur Schöpfung. Und jetzt das letzte Wort, die letzte Definition, dann habt ihr es geschafft. Das letzte Wort ist Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit kommt ganz ursprünglich aus der Forstwirtschaft und beschreibt quasi, dass man nicht mehr Holz aus einem Wald rausholen soll, wie gut es, wie nachwachsen kann. Also, dass man nicht ausbeutet, sondern ressourcenbewusst und ressourcenschonend sich verhält. Da fließen ganz viele unterschiedliche Aspekte in die Bewertung mit rein. Aber letztlich bleibt so die Frage, ist so, wie wir hier agieren, ist es friedlich, ist es versöhnt, können wir so gut mit unserer Umwelt zusammenleben? Und diese Dinge, die wir da bewerten, führen dann dazu, dass wir entweder nachhaltig wirtschaften oder eben nicht. Und das hat ganz viel mit unserem Konsumverhalten letztlich zu tun und darum, ob wir ein nachhaltiges Konsumverhalten haben. Weil Gott den Menschen den Auftrag gegeben hat, die Welt zu beherrschen und zu bebauen, aber eben sie nicht auszubeuten. So, das waren mal die Definitionen zum Einstieg. Was ich jetzt vorhabe, ist Folgendes. Wir gehen einmal in einem Sprint systematisch durch die ganze Bibel durch. Es wird ein langer Abend, stellt euch schon mal drauf ein. Ich werde ein paar verschiedene Eckpunkte rausnehmen, die was zum Thema Gerechtigkeit oder Nachhaltigkeit sagen. Manche Themen kann ich nur anreißen und manche Themen kann ich wirklich nur sehr knackig darstellen. Falls ihr Fragen habt, schreibt sie euch bitte auf, dann klären wir die hinterher. Und das ist super wichtig, genau, weil es manchmal denkt man ja in seinem Kopf, ist es logisch, aber das ist es vielleicht gar nicht für andere. Genau, deswegen schreibt euch eure Fragen auf, alles, was ihr wissen wollt. Wenn man systematisch arbeitet, dann sind die Texte oft sehr lang, deswegen habe ich auch bei den Bibeltexten sehr punktuell Dinge rausgenommen, die ich euch dann vorlesen werde, die ich nur anreißen kann. Aber ich sage immer die Textstelle dazu, lest es bitte selber nach. Unsere erste Station, die Schöpfung und der Fall. Am Anfang hat Gott Himmel und Erde gemacht. Er hat eine Schöpfung kreiert und mit der Schöpfung hat er den Menschen als sein Ebenbild gemacht. Imago Dei nennt man das in der Theologie, Abbild Gottes. Wie eine Art Stellvertreter und Statthalter auf dieser Welt. Gott stellt den Menschen in den perfekten Garten, in seine Lebensgrundlage in der Welt. Die Schöpfungsgeschichte ist immer gleichzeitig Menschheitsgeschichte, weil man Adam mit Mensch oder mit Menschheit übersetzen kann. Und der Mensch ganz am Anfang lebt in einem ganz versöhnten und wunderbaren Beziehungsgeflecht zu Gott, zu anderen Menschen und zu der Umwelt, die ihn versorgt und die ihn ernährt. Und Gott gibt diesen Menschen dann den Kulturauftrag, dass er die Schöpfung bewahren und bebauen soll. Es gibt unterschiedliche Aufgaben und Zuschreibungen. Es gibt die Menschen, es gibt die Tiere, es gibt die Pflanzen. Alles hat irgendwie eine Ordnung und eine Aufgabe. Und es gibt Beziehungen untereinander. Ja? Pflanzen und Tiere sind dem Menschen untertan. Und ein guter Herrscher, der bewahrt und achtet seinen Zuständigkeitsbereich, über den er herrschen soll. Und der Shalom von Gott, der umfasst all diese Beziehungsebenen, die da in diesem Garten sind, in dieser wunderbaren Schöpfung. Ich lese euch einen Text aus Genesis 3. Und zu Adam sprach er: So sei der Erdboden verflucht um deinetwillen. Mit Mühe sollst du dich davon ernähren dein Leben lang. Dornen und Disteln soll er dir tragen und du sollst das Gewächs des Feldes essen. Im Schweiße deines Angesichtes sollst du dein Brot essen, bis du wieder zurückkehrst zum Erdboden, denn von ihm bist du gekommen. Der Mensch spricht mit der Beziehung zu Gott und der erste Fall findet statt. Von jetzt an ist es harte Arbeit, die Welt zu bebauen, und es hat was mit Leiden und mit Schmerz zu tun, sich ernähren zu können. Die Konsequenzen vom Sündenfall müssen getragen werden. Und trotzdem hat Gott eine andere Vorstellung. Er geht einen Weg des Neuanfanges, wieder zurück zu diesem guten und versöhnten Miteinander, das am Anfang bestanden hat, dass das Gestörte und das Zerbrochene wiederhergestellt werden kann. Zweiter Stopp. Shalom und Wiederherstellung. Durch den Sündenfall wurde die ursprüngliche Ordnung gestört. Und das auf ganz vielen verschiedenen Beziehungsebenen. Ja, die Beziehung zu Gott ist zerbrochen. Die Beziehung von Mann und Frau wird auch gestört, wie wir in dem Text lesen. Aber auch die Beziehung und das Verhältnis zu den Tieren und zur Umwelt nimmt Schaden. Man könnte sagen, es entsteht sowas wie strukturelle Sünde, die Strukturen schafft, wo Ungerechtigkeit passieren muss. Oder wo Ungerechtigkeit passiert, weil ungute Verhältnisse da sind und Menschen aufgezwungen werden oder passieren. Und trotzdem bleibt es nicht Gottes Vision und er möchte diesen Zustand überwinden. Im Hebräischen wird da, wo wir Shalom lesen, auch Wiederherstellung übersetzt. Gottes Geschichte mit den Menschen beschreibt letztlich eine Wiederherstellungsgeschichte von diesem Beziehungsgeflecht, in das wir alle irgendwie eintreten können und wollen. Und dieses Beziehungsgeflecht kann man auch mit Gerechtigkeit irgendwie beschreiben, weil alle Beziehungsebenen eben wiederhergestellt werden und nicht nur die von Mensch zu Gott. Das Schöne an diesem ganzen Shalom-Thema ist, dass es kein Entweder-Oder sein muss. Es gibt immer nur ein Sowohl-als-auch. Gott sieht jeden einzelnen Menschen und geht jedem einzelnen Menschen nach und ist an jedem Einzelnen interessiert. Seine Liebe gilt jedem Einzelnen, aber auch allen zusammen, also jedem Individuum, genauso wie der gesamten Schöpfung. Denk mal an Johannes 3, Vers 16. Da steht, so sehr hat Gott die Welt geliebt. Da steht, die Welt. Das ist die gesamte Schöpfung. Nicht nur jeder einzelne Mensch, sondern alles Geschaffene. Jede und jeder, jedes Tier, jede Pflanze, jeder Kontinent, jede Kultur. Alles wird von Gott erstmal geliebt. Und der Shalom soll das Verhältnis von all diesen Dingen zueinander beschreiben. Friede zuallererst mit Gott. Ja, die Versöhnung mit Gott ist der Ursprung, weil aus dem Frieden raus können wir erst mit anderen friedlich zusammenleben und zusammen lieben. Ein Frieden mit mir selber, da so wie Gott mich geschaffen hat, mit meinen Stärken und Schwächen, mit den Punkten, wo ich Ergänzung brauche, wo ich nicht perfekt bin. Und Frieden mit meinen Mitmenschen und wie wir mit ihnen umgehen. Wenn ein Jude einen anderen Jude zur Begrüßung Shalom sagt, dann fragt er eigentlich, schulde ich dir was? Es geht um diese Verhältnisbestimmung von dem Miteinander, um das gemeinsame Leben hier auf dieser Welt. Und wenn man jemand anderem was schuldet, muss das erst ausgeräumt werden. Und das finde ich einen sehr, sehr coolen Brauch. Es geht immer um das gemeinsame Leben miteinander, in Frieden mit der gesamten Schöpfung Gottes. Weil die Schöpfung wurde aus diesem Versöhnungsding nie exkludiert. Ja? Es ging Gott immer um die ganze Schöpfung, weil der Shalom auch für die ganze Schöpfung gilt. Und Gott lädt das Volk Israel, uns als Christen, ja, sein Volk, lädt er ein, an dieser Wiederherstellung letztlich zu partizipieren. Wie passiert das? Das zeigt sich exemplarisch im Exodus, einer sehr, sehr wichtigen Geschichte in einem kollektiven Ereignis. Gott wählt sich da aus diesen Menschen, die er geschaffen hat, einen Mann aus dem lässt er eine Familie werden und aus dem ein Volk. Und dieses Volk fällt irgendwann unter fremde Herrschaft. Generationen später werden sie versklavt und müssen Frondienste leisten, was so viel bedeutet, wie dass die als Sklaven keine Rechte hatten. Ja? Sie mussten enorm viel tun und leisten, aber sie hatten eigentlich keine Rechte. Sogar das Leben ihrer Kinder war in den Händen von den Herrschern. Es sind Zustände, die auch heute noch auf der Welt zu finden sind. Gott hat sein Volk aber da nicht zurückgelassen und er hat seinen Wiederherstellungsplan nicht vergessen. Er befreit sie aus der Sklaverei in Ägypten und rettet das Volk vor Unterdrückung. Diese Befreiung ist ganz wichtig im kollektiven Gedächtnis und stiftet einen Neuanfang auf ganz verschiedenen Ebenen. Sie war für die Menschen sehr, sehr praktisch, auf ganz unterschiedlich realen Ebenen. Zum einen ist es eine Befreiung auf einer politischen Ebene. Sie können aus der Sklaverei, wo sie versklavt waren, endlich freie Menschen werden und letztlich sich in der Theokratie neu ordnen. Es findet eine Befreiung auf einer sozialen Ebene statt, ja, von Unterdrückung und von Ungerechtigkeit. Und sozial meint da alle, Männer und Frauen, Kinder, alle wurden befreit. Es gab keinen Unterschied. Eine ökonomische Befreiung hat sich darin gezeigt, dass die Menschen wieder für sich selber sorgen konnten, ja, dass sie selber wieder ihren eigenen Lebensunterhalt verdienen konnten und nicht irgendwie für andere arbeiten mussten. Es gab eine kulturelle Befreiung. Die Religion konnte auf einmal wieder frei und ungehindert ausgeübt werden. Feste und Zeremonien konnten wieder stattfinden. So erst konnte diese Kultur entstehen, die wir später in der Bibel ganz viel finden. Es gab eine Befreiung auf rechtlicher Hinsicht statt, weil Gott seinem Volk dann neue Gesetze und Ordnungen gegeben hat, nach denen sie sich richten konnten. Eine emanzipatorische Befreiung fand statt, weil sie endlich selber bestimmen konnten. Das, was generationenlang nicht möglich war, dass sie Gleichheit hatten, egal woher sie kamen, egal wer ihr Name war, wie viel Geld sie mitgebracht haben, sie konnten selber was tun wieder. Eine ethische Befreiung fand statt wegen dem Dekalog und dass es eine neue Grundordnung gegeben hat. Die 10 Gebote, eine ethnische Befreiung oder einen ethnischen Exodus gab es, weil das Volk durch dieses Ereignis ganz besonders als Volk Gottes in ihrer Identität gestärkt wurde. Eine Identität, die trotzdem offen war für Fremde, weil das war immer Teil von dem Plan von Gott, dass alle damit rein können. Und die letzte ist die theologische Befreiung. Ja, das ist mit Sicherheit eine sehr gewaltige und sehr wichtige, aber eben nur eine von den Dimensionen. Und all diese Dimensionen sind so Teil von dieser großen Exodus-Geschichte, von dieser Befreiung, die wir heute ganz oft als Befreiung von Sünde adaptieren. Ja, für uns findet ganz oft eine Verkürzung auf dieses theologische, auf die theologische Dimension statt, aber es war weitaus mehr. Es ist nicht nur diese eine Seite, wo Gott befreit hat, sondern auf ganz vielen unterschiedlichen Ebenen. Und das zeigt so seine Bundestreue, dass er sein Volk ganzheitlich aus dieser Sklaverei rausgeführt hat. Aus dieser Arbeitssklaverei, die für heute noch für 80 Millionen Menschen Alltag ist auf der Welt. Für Menschen, die unseren Kaffee pflücken, für Menschen, die unsere Kleider nähen, für Menschen, die unsere Fußballstadien in Katar bauen, dass wir eine WM haben können. Für die ist es Realität und Alltag. Aber zurück in die Bibel. Wir sind immerhin schon im zweiten Buch, Mose, also noch ein bisschen was vor uns. Jetzt werden die Schritte ein bisschen größer. Nachdem Gott sein Volk befreit hat, hat er ihnen ganz viele unterschiedliche Vorstellungen und Gesetze mitgeteilt, wie die Personengemeinschaft leben kann, weil auch eine Personengemeinschaft kann Gottes Ebenbildlichkeit und soll Gottes Ebenbildlichkeit widerspiegeln. Ja, denk an die Ergänzung von Mann und Frau in der Kombi. Kann man was vom Wesen Gottes widerspiegeln, genauso als Volksgemeinschaft, als Gemeinde, als Gemeinschaft an sich, kann man eben diese Ebenbildlichkeit Gottes und soll man diese Ebenbildlichkeit Gottes von seinem Wesen widerspiegeln. Es geht um Miteinander und dieses Miteinander soll nicht nur irgendwie gelebt werden, sondern das wird auch gefeiert. Und deswegen gab es immer wieder auch Gebote von Feiern und Dingen, die die Menschen daran erinnert haben, dass dieser Shalom da ist und immer wieder das Bewusstsein zurückgeholt haben, dass es um ganzheitliche, friedvolle Beziehungswiederherstellung geht. Ich lese euch mal einen Text aus Levitikus 25 vor. Bringt keine Ernte von dem ein, was von selbst wächst, und lest auch keine Trauben, die an euren unbeschnittenen Weinstöcken wachsen. Das Land soll ein Jahr Ruhezeit haben. Was während des Sabbatjahres von selbst in eurem Land wächst, soll euch, euren Sklaven und Sklavinnen, euren Tagelöhnern und allen Ausländern, die bei euch leben, zur Nahrung dienen. Auch euer Vieh und die wilden Tiere, die in eurem Land leben, sollen sich davon ernähren. Das ist ein Beispieltext aus einem Gesetzbuch, wo ganz unterschiedliche, verschiedene Ideen für den ganzheitlichen Frieden von Gott präsentiert werden. Hier ist es ein Text zum Sabbatjahr. Der häufigste oder das, wo man am meisten irgendwie davon hört, ist der Sabbat. Ja, alle 7 Tage soll man ruhen und sich um die Beziehung zu Gott und zu den Menschen, die um einen rum sind, irgendwie kümmern. Es gibt alle 3 Jahre so ein Abgabegebot, dass man die Armen in den Blick nimmt. Das Sabbatjahr, alle 7 Jahre, wo sich die Natur sogar erholen soll davon, dass sie uns ernährt und uns Dinge mitgibt und wir mit einem guten Miteinander mit Natur und Schöpfung unterwegs sein können. Der Mensch als Gottes Repräsentant wird angehalten, Frieden mit der Umwelt zu halten. Im Sabbatjahr soll man auch Sklaven wieder freilassen, Schulden erlassen. Das ist ein sehr spannendes ökonomisches Konzept, das Gott sich da so ausgedacht hat. Und on top kommt noch alle 50 Jahre das Jubeljahr. Dort fallen Dinge wieder in die Hände von den Grundbesitzern, wo sie eigentlich hingehören. Also wenn dein Opa irgendwie das Grundstück, wo euer Haus drauf steht, verspielt hat, dann hast du im Jubeljahr wieder die Chance, in dieses Haus einzuziehen. Und so findet so ein Ausgleich vielleicht statt und Gerechtigkeit kann wieder irgendwie Einzug nehmen. Das ist das, was wir Jubeljahr oder Erlass oder Gnadenjahr nennen. Das brauchen wir später noch. Gott sorgt also sehr für sein Volk, aber auch für seine Welt und setzt das in den Gesetzen und in den Festen von Israel tatsächlich fest. Für alle Akteure. Das gibt so den Lebensrhythmus von den Leuten, den Arbeitsrhythmus von den Leuten fest. Und er denkt sogar an Wiederherstellung von sozialer und ökonomischer Ordnung tatsächlich. Jetzt machen wir einen großen Sprung hin zu den Propheten und zur sozialen Gerechtigkeit. Das Interessante ist nämlich, dass tatsächlich die Menschen von Anfang an Probleme mit diesem Konzept hatten, wenn wir mal ehrlich sind. Das bedeutet, dass Menschen nie so wirklich in diesem Shalom, in diesen ganzheitlich versöhnten Beziehungen angekommen sind. Da muss man nur mal die Königsbücher irgendwie durchblättern. Oder beim Propheten Micha zum Beispiel. Da steht in Micha 6, es wurde dir gesagt, Mensch, doch schon längst, was gut ist und was Gott von dir möchte, wie du leben sollst. Er fordert von euch nichts anderes, als dass ihr euch an das Recht haltet, liebevoll und barmherzig miteinander seid und demütig vor Gott euer Leben führt. Wir machen gerade im Hauskreis eine Reihe zu den kleinen Propheten und es fasziniert mich total, dass der Kern von jedem Propheten gefühlt immer der gleiche ist. Egal, ob das Amos ist, ob das Micha ist, ob das Jona ist. Gott sucht sich jemanden aus, der sendet jemanden, um seinem Volk eine besondere Botschaft auszurichten. Und der Hauptteil dieser Botschaft ist eigentlich immer, kehrt um. Es ist immer der Ruf zur Umkehr, bei den großen wie bei den kleinen Propheten, weil die Menschen nicht so leben, wie Gott es sich eigentlich gedacht hat, wie er sich gedacht hat, dass Menschen zusammenleben sollen. Und dabei werden sie total konkret, ja. Die Propheten, die mahnen Korruption an zum Beispiel, ja. Das ist eine kleine Oberschicht, ganz oft Könige und Priester und die Reichen im Land, die Ärmeren und die Minderheiten ausbeuten. Sie mahnen an, dass man sich mit Ämtern bestimmte Gelder, mit Geld bestimmte Ämter kaufen kann. Ja, es geht nicht um Charakter oder um Eignung, sondern wer den meisten Betrag zahlen kann. Sie mahnen an, dass in die eigene Tasche gewirtschaftet wird, anstatt zum Wohle von allen zu agieren. Und sie beschreiben so den Verfall der Gesellschaft, weil die Armen und die Witwen und die Waisen und die Fremden und die Ausländer total vergessen werden, verstoßen werden und sogar ausgebeutet werden. Jesaja findet da sehr drastische Worte in seinem 58. Kapitel. Sie befragten mich täglich und wollten meine Wege kennenlernen. Man könnte es beinahe für ein gerechtes Volk halten, das die Wege seines Gottes nicht verlässt. Während ihr fastet, zankt und streitet ihr und schlagt mit gottloser Faust zu. Nennt ihr das Fasten? Glaubt ihr, dass so ein Tag des Herrn angenehm sein könnte? Fasten, wie ich es liebe. Seht doch vielmehr, Fasten, wie ich es liebe, sieht doch vielmehr so aus. Lasst die zu Unrecht Gefangenen frei und gebt die los, die ihr unterjocht habt. Lasst die Unterdrückten frei, zerbrecht jedes Joch. Ich möchte, dass ihr euer Essen mit den Hungrigen teilt und heimatlosen Menschen gastfreundlich aufnehmt. Wenn ihr einen Nackten seht, dann kleidet ihn ein und so weiter. All das passiert, weil Menschen den Kontakt zu Gott verloren haben und weil diese Beziehung gebrochen ist. Das ist der größte Kritikpunkt. Aber im selben Atemzug sagen die Propheten immer, dass Mitmenschlichkeit fehlt, dass soziale Gerechtigkeit ausbleibt. Das ist ein ganz großer Themenbereich von Gerechtigkeit, die soziale Gerechtigkeit. Und die findet man gerade bei den Propheten ganz besonders angeprangert von Gott. Letzter Punkt. Jetzt kommen wir zu Jesus. Wie hat er sich so zu dem Ganzen verhalten? Erinnert euch an den Exodus. Befreiung auf ganz verschiedenen Ebenen. Das wird jetzt wieder spannend, wenn wir mal gucken, was Jesus so alles gesagt hat und was passiert, als er so auf die Bildfläche tritt. In seiner Antrittsrede bedient er nämlich ganz viele verschiedene von diesen Dimensionen. Er wählt den Prophetentext aus Jesaja und bezieht ihn auf sich selber, als er seine erste Rede hält. Der Geist des Herrn ruht auf mir, weil er mich gesalbt hat und gesandt hat, zu verkünden das Evangelium den Armen, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen, den Blinden, dass sie sehen sollen und den Zerschlagenen zu entlassen in die Freiheit und zu verkünden das Gnadenjahr des Herrn. Das Lukas 4. Gute Nachricht für Arme, Freiheit für Gefangene, Augenlicht für Blinde und Freiheit für Zerschlagene. Das ist, was Jesus als seine Agenda vorstellt, als seinen Auftrag definiert. Die Worte, die hat der Prophet Jesaja 700 Jahre, bevor Jesus gekommen ist, aufgeschrieben. Und Jesus identifiziert sich mit diesen Worten, weil nachdem er sie vorgelesen hat, setzt er sich hin und sagt, heute ist dieses Wort vor euren Augen und Ohren Wirklichkeit geworden. Wenn wir in dem Evangelium ein bisschen weiter blättern, dann lesen wir, dass Johannes, der Täufer, wissen will, ob Jesus eigentlich derjenige ist, auf den sie warten, ob er derjenige ist, der diesen Shalom wiederherstellt, diese Gottesgerechtigkeit irgendwie wieder aufrichtet, weil das die Erwartungshaltung da von den Leuten damals war. Und Jesus antwortet den Leuten, die Johannes geschickt hat, geht zurück und berichtet Johannes, was sie gesehen habt. Blinde sehen, Gelähmte gehen, Taube hören, Tote werden auferweckt und den Armen wird die gute Botschaft verkündet. Gott segnet die, die keinen Anstoß an mir nehmen. All das, was Jesus gelehrt hat, was er gemacht hat, seine Wunder und all die Zeichen, ist das Reich Gottes in Wirklichkeit, ist diese Gerechtigkeit Gottes. Dort bricht Reich Gottes an. Jesus hat den Menschen, die um ihn rum waren, Würde zugesprochen, die Gott ihnen seit jeher zugesprochen hat. Als Unterdrückter, als Armer, als Verlassener, als Witwe oder als Waise, die ja kein Netz und doppelten Boden hat, hat Gott damals dann laut in Jesu ausgesprochen, du bist mir was wert. Du bist wertvoll, du bist geliebt und du hast einen Wert, der nicht monetär zu messen ist. Punkt. Und Jesus lässt es nicht dabei, das zu sagen oder zu erwähnen oder sich damit zu identifizieren. Er fordert auch andere auf, so nach diesen Maximen zu handeln letztlich. Er zeigt uns das, indem wie er mit den Leuten umgeht und wie er auf die Leute zugeht, die eben nicht zur Oberschicht gehören, die nicht irgendwie on top waren, sondern er infiltriert sich in eine Gesellschaft hinein, die korrupt war, die brutal war und er identifiziert sich mit den Opfern von dem System. Er wird selber Opfer von dem System und stellt sich unter diese Strukturen, die da geherrscht haben, um sie dann zu durchbrechen und einen alternativen Weg aufzuzeigen. Zum Beispiel in Lukas 10. Da redet er, schließlich näherte sich ein Samariter. Als er den Mann sah, empfand er tiefes Mitleid mit ihm. Er kniete sich neben ihn, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er den Mann auf seinen eigenen Esel und brachte ihn zu einem Gasthaus, wo er ihn versorgte. Wer von den dreien war nun deiner Meinung nach der Nächste für den Mann, der von Räubern überfallen wurde, fragte Jesus. Jesus fordert uns auf, unseren Nächsten zu lieben. Und dieser Nächste ist in einer globalen Welt mehr denn je die ganze Welt. Wenn ich überlege, wer heute schon mein Nächster war, dann kommt da ein bisschen was zusammen. Das sind diejenigen, die in Indien oder in Bangladesch meine Klamotten zusammengenäht haben. Da ist die Verkäuferin in der Drogerie, bei der ich meine Zahnpasta heute Morgen gekauft habe. Da ist die Bäckerei-Fachverkäuferin, die sonntags arbeiten muss, damit ich frische Brötchen habe. Da ist der Ingenieur, der mein Auto konstruiert hat, irgendwo am anderen Ende der Welt. Da sind die Techniker, die hier so Zoom-Meetings zum Beispiel möglich machen. Der Kaffeebauer, der meine Bohnen per Hand gepflückt und geröstet hat. Die Kinder, die das Coltan für mein Handy und mein Laptop abgebaut haben. Und der Tag ist noch lange nicht vorbei. Was ist uns näher als die Kleidung, buchstäblich näher als die Kleidung, die wir auf unsere Haut tragen oder das Essen, was wir in uns aufnehmen. Gerade die Menschen werden uns buchstäblich zum Nächsten, die das herstellen. Und unser tägliches Handeln setzt ein Statement. Wie das von diesem Samariter, wo ich gerade erzählt habe, der war eigentlich Feind von diesem Opfer. Ja? Das ganze Volk war miteinander verfeindet und zerstritten. Er hätte ihm nicht helfen müssen. Niemand hat es erwartet. Aber er kümmert sich mit seinen Gaben und mit seinem eigenen Besitz um den Verletzten. Er verzichtet auf sein Öl und sein Wein und sein Geld zugunsten von dem anderen, dem es nicht so gut geht. Wir alle geben mit dem, was wir tun, jeden Tag eine Stimme ab. Entweder unterstützen wir mit unserem Konsum ein gerechtes System, ein System, in dem der Bauer fair bezahlt wird und man sich um das Wohl von anderen kümmert, sehr ganzheitlich. Oder wir unterstützen ein System von Ausbeutung oder von Ungerechtigkeit. Nachhaltiger Konsum und ein Bewusstsein dafür, dass das eigene Verhalten Auswirkungen hat, das finde ich nicht optional, sondern gerechtes Handeln im biblischen Sinne, weil wir so oder so eine Stimme abgeben. Die Frage ist ein bisschen, welche. Liebe ist nach biblischem Verständnis immer tätige Liebe. Wir zeigen, was uns wichtig ist und wen und was wir lieben durch das, was wir tun. Es gibt Dinge, die tut jeder von uns on top. Ja? Dass ich zu Prostituierten ins Bordell gehe, das mache ich on top, weil Gott mir das aufs Herz gelegt hat. Das ist meine Aufgabe so. Es gibt Leute, die machen wunderbar Jugendarbeit oder die kümmern sich um benachteiligte Kids oder um Obdachlose. Und das ist was, was wir alle zusätzlich machen können, wo jeder einen anderen Punkt hat, den Gott ihm aufs Herz gelegt hat, weil wir alle andere Dinge können. Aber es gibt so eine Sache, die wir alle tatsächlich tun müssen. Und das ist Einkaufen, weil jeder muss von uns früher oder später einkaufen. Deswegen ist die Frage, was wir mit unserem Einkaufsverhalten letztlich aussagen. Ob wir tätige Liebe für jemanden zeigen am anderen Ende der Welt, der unsere Nahrung produziert und verpackt, oder ob wir letztlich eine Gleichgültigkeit haben den Kindern, die unsere Kakaobohnen irgendwo ernten, anstatt zur Schule gehen zu können. Und die Stimme, die können wir alle abgeben, weil Jesus wichtig ist, wie wir uns verhalten und was wir mit unserem Verhalten tun. Kurz bevor Jesus ans Kreuz geht und ans Kreuz genagelt wird, macht er das nochmal ganz klar, indem er sagt, wie wichtig unser Verhalten eigentlich ist. Matthäus 25. Da wird der König zu denen auf der rechten Seite sagen, kommt her, denn ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich war durstig und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich war fremd und ihr habt mich bei euch aufgenommen. Ich war nackt und ihr habt mir was zu anziehen gegeben. Ich war krank und ihr habt mich versorgt. Ich war im Gefängnis und ihr habt mich besucht. Ich versichere euch, was ihr für einen meiner geringsten Brüder oder für einen meiner geringsten Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Gott selber sagt, dass er das geknickte Rohr nicht zerbrechen wird und den glimmernden Docht nicht auslöschen wird. Imago Dei, die Ebenbildlichkeit Gottes, die gilt für jeden Menschen. Und Jesus identifiziert sich an der Stelle und an noch ganz vielen anderen Stellen immer sehr direkt mit den Armen, mit den Unterdrückten, mit den Ausgebeuteten und den Vergessenen in dieser Welt. Ich zitiere Tobi Feixt mal an der Stelle. Es ist nicht in unserem Belieben gestellt, ob wir hier oder da was Gutes tun wollen. Es ist vielmehr ein Kriterium, nach dem Gott das menschliche Handeln beurteilt. Und durch diese Bibeltexte, die ich euch jetzt vorgelesen habe und noch ganz viele andere 3000 Stellen zum Thema Gerechtigkeit, lädt Gott uns letztlich ein, dass wir Teilhaber an seiner Mission werden. Eine Mission, die diesem Shalom eine Gestalt gibt. Eine Mission, die Menschen Würde zuspricht, die sich vielleicht wertlos fühlen. Eine Mission, die den anderen höher achtet als uns selber und die das Wohl von anderen über mein eigenes stellt. Eine Mission, die letztlich Schöpfung bewahrt und bebaut und sie nicht ausbeutet, die das Klima bewahren möchte, weil das Klima sehr viel beeinflusst, was wir auf unserem Teller haben. In dem Wissen, dass wir von dieser Schöpfung Gottes abhängig sind als Menschen hier auf dieser Welt und dass Gott sich das auch genau so ausgedacht hat. Versöhntes Leben in allen Bereichen. Versöhntes Leben zu Gott, zu uns, zu unseren Nächsten und zur gesamten Schöpfung. Der strukturellen Sünde kann was entgegengesetzt werden, die ausbeutet und andere Menschen niedermacht, nämlich durch das, wie wir uns verhalten. Gerade in unserer Zeit, wo ganz viel über Konsum und Kaufverhalten geht, können wir mit unserem Kaufverhalten eine Stimme abgeben für eine Welt, die ganzheitlich, versöhnt und friedvoll miteinander lebt. Eine Welt, die Shalom irgendwie erfahren kann. Und wir können dieser Mission von Gott irgendwie ein Gesicht geben, wir können der eine Gestalt geben, wir können der unsere Hände und unsere Füße geben. Und durch diese neue Ausrichtung, die Gott uns ins Herz legt, weil wir von seiner Liebe zu dieser Welt wissen, ermöglicht, unseren Alltag anders zu gestalten und unserem Alltag in den Beziehungen, in denen wir stehen, einen Unterschied zu machen. Wie gehen wir mit Menschen um, die Gott geschaffen hat? Wie begegnen wir den Fremden, der eigentlich unser Nächster ist? Wie behandle ich den Großteil der Bevölkerung am anderen Ende der Welt, selbst wenn ich ihn nie sehen werde? Wie gestalten wir als Einzelne, aber auch als große Gruppe unser Einkaufsverhalten? Ich glaube, Christen werden von Gott eingeladen, sich um die Armen, um die Benachteiligten und um die Ausgegrenzten zu kümmern, weil wir ihnen Liebe begegnen können, weil wir diese Liebe von Gott bekommen, weil wir sie von ihm zuerst bekommen und sie dann weitergeben können. Und die Liebe ist immer tätig und die zeigt sich in einem nachhaltigen Lebensstil letztlich, unter anderem. Genau, das war einmal der Schnelldurchlauf durch die Bibel. Jetzt habt ihr es geschafft.